die Vorstellung verpasst. Mein Name ist Emanuel Grauer. Ich komme ursprünglich aus Gommaringen. Das ist in der Nähe von Tübingen, Reutlingen, die Ecke. Wohne aber jetzt in Baden, bin Pastor in der Gemeinde in Dullach. Das ist ein Vorort von Karlsruhe. Ich habe nichts Gescheites gelernt, sondern gleich Theologie studiert in Hessen. Und da bin ich auch hängen geblieben eine Weile, habe da Jugendarbeit aufgebaut in einer evangelischen Gemeinschaft. Und das, wenn ich hier reinkomme, das erinnert mich immer an die Zeit in Hessen. Die hat ungefähr so ausgesehen vom Gebäude und von der Größe und so. Und die Leute, so. Das war einfach, war eine schöne Zeit, ein paar Jahre da. Und dann hat die Gemeinde in Karlsruhe gefragt, ob ich nicht wieder ein bisschen näher an die Heimat kommen will und da anfangen will. Und da bin ich jetzt seit 15 Jahren, war Jugendreferent in dieser Gemeinde, war kleine, schöne Jugendarbeit. Als ich da hingekommen bin vor 15 Jahren, ungefähr so in der Größe wie eure Jugendarbeit hier. Und da hat Gott viel Gnade geschenkt. Heute erreichen wir 200-300 Jugendliche in der Woche in verschiedene Programme, in Stadtteilen, Ortschaften. Jetzt bin ich ein ordentlicher Pastor, weil ich irgendwie alt geworden bin, älter geworden bin. Und dann die Jugendliche vielleicht nicht mehr mich so cool findet oder so. Und jetzt stelle ich halt selber Jugendreferenten an, die dann die Arbeit machen und ich darf jetzt was Gescheites machen. Und deswegen bin ich heute auch hier und rede mit euch über dieses Thema. Meine Identität in Christus. Wenn es zu schnell ist vom Schwätzen, ich bin immer ein bisschen schnell unterwegs, gell? Ich war ja schon mal da im Sommer zur Probe, da habe ich schon gehört, dass ich ein bisschen schnell bin. Müsst ihr einfach sagen oder so. Auszeit oder halt langsamer oder so, dann das geht schon. Also, meine Identität in Christus, das möchten wir uns miteinander anschauen die nächsten 3 Tage und ich glaube, dass das eine der wichtigsten, vielleicht überhaupt das allerwichtigste Thema ist, was wir in unserem Leben mit Jesus entdecken, verstehen, begreifen, verinnerlichen müssen, würde ich fast sagen wollen. Ich glaube, es ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Freiheit. Es ist der Unterschied zwischen Freude und verklemmtes Christsein. Ich habe ja viel auch Bibelstunden gehalten, viel ältere Menschen auch begleitet. Und da ist mir aufgefallen, dass manche jahrzehntelang im Glauben stehen können und trotzdem am Ende sagen, ich weiß nicht, ob es noch reicht. Reicht's noch? Habe ich genug gemacht? Wird der Heiland mich auch annehmen? Und ich glaube, diese Fragestellung ist eigentlich total unnötig. Und ich glaube, diese Fragestellung hängt damit zusammen, dass wir vielleicht viel gehört haben im Laufe unseres Lebens als treue Versammlungsbesucher, aber vielleicht das Grundlegendste nicht begriffen haben. Was hat sich eigentlich verändert in meinem Herzen, dadurch, dass Jesus eingezogen ist? Was ist anders geworden? Und in den 3 Tagen möchten wir über dieses Thema nachdenken. Wer bin ich eigentlich? Was ist anders geworden in mir, dadurch, dass Jesus in mein Leben gekommen ist? Und was hat es für eine praktische Auswirkung? Da sprechen wir morgen noch stärker drüber, was für eine praktische Auswirkung das hat. Und am 3. Nachmittag werden wir dann darüber reden, wie kann ich denn das verteidigen? Denn es gibt genug Feinde, die uns die Freude in Jesus, die Freiheit in Christus und so weiter rauben möchten. Und wir müssen lernen zu kämpfen, um es zu verteidigen. Am Anfang will ich mal festhalten, ein Gedanke, meine Sicht von mir selber bestimmt, wie ich mich verhalte. Ich glaube, das ist eine grundlegende Wahrheit im Glauben, dass ich mich immer so verhalten werde, wie ich mich selber einschätze. Ihr wisst es ja, ein Säufer muss saufen, oder? Jemand, der süchtig ist nach irgendwelchen Dingen im Internet, der muss das machen. Jemand, der denkt, ich bin ein Junkie, also Drogen nimmt, der muss das machen. Weil er jähzornig ist, sagt, ich bin halt so. So bin ich halt. Und er wird sich so verhalten, wie er sich selber sieht. Mir ging das so als Jugendlicher, ich war bei uns der Clown. Also, das verstand er, ja. Der man die Witze machen hat müssen. In der Klasse immer witzig, alles, was die Lehrer gesagt haben, auf die Schippe genommen, immer noch einen Spruch drauf, immer noch ein bisschen etwas gesagt, was lustig ist und wo der Lehrer auch ein bisschen dumm dasteht vor der Klasse und so. Und irgendwann hast du einen Stempel drauf. Und die Leute sagen, ah, das ist der Clown, das ist der Kasper. Und dann wirst du dich auch so verhalten. Du musst es ja bestätigen. Immer wieder fällt man da rein. Und das war für mich ein schwerer Kampf, mich davon zu befreien, von diesem Image als der Witzige. Der immer einen schlauen Spruch hat, immer einen dummen Spruch hat. Oder was ich auch entdecke bei uns in der Gemeinde sehr häufig ist, Menschen, die unter Depressionen oder Schwermut leiden, Schwermut hat man früher gesagt, Depressionen, die sagen, ich bin depressiv. Und dann haben sie auch das Recht, so zu leben. Und jeder muss darauf Rücksicht nehmen, dass sie depressiv sind, weil sie selber von sich die Sicht haben, ich bin depressiv. Und ich glaube, viele dieser Dinge würden gar nicht so eine Kraft entwickeln in unserem Leben, wenn wir uns den Stempel nicht aufdrücken lassen würden, ich bin so jemand. Sondern wenn wir es als eine Herausforderung sehen würden, durch den Christus in uns diesen Dingen zu begegnen. Wäre mal interessant, ich habe das bei mir in der Gemeinde mal gemacht, mal durch die Reihen gegangen mit dem Mikrofon, jetzt habe ich hier kein Mikrofon, aber braucht man hier auch drin, wenn ich mal fragen würde, wer bist du? Wer traut sich von euch mal, mir eine Antwort darauf zu geben? Wenn ich euch jetzt so frage, wer bist du? Ein Ebenbild Gottes. Okay. Ja, sehr gut. Super. Also gut, dann können wir zusammenpacken und heimgangen. Also, wer bist du? Es ist so vieles wichtig bei uns, wenn wir darüber nachdenken, über die Frage, wer bin ich eigentlich? Und viele Leute sagen an der Stelle vielleicht ihren Beruf. Ich bin, keine Ahnung, Automechaniker, ich bin Arzt, Doktor der Tiermedizin oder so. Ja? Ist ja wichtig, solche Leute. Ne? Manche tun sich stärker identifizieren über ihr, ich bin Vater von 8 Kindern. Gell? Also das ist bei uns in Karlsruhe schon was Besonderes, jetzt hier rum Ezzo. Ja? Das kommt ja immer wieder vor da. Das sage ich da. Fruchtbare Gegend. So. Also über was tun wir unsere Identität festmachen? Oder an was tun wir es festmachen? An meinem Verheiratetsein, an dem, was ich kann. Ich bin Sportler. Ich bin jemand, der durchtrainiert ist. Wenn all die Dinge, manche sagen auch ihren Namen, ich bin der So-und-so, Immanuel Grauer, also das war jetzt zum Beispiel wichtig in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Da, ich bin ein Grauer, das war eine Dynastie. Und da ist klar, sagen, ah, der Junge vom, ah, okay, alles klar. Und dann war klar, wer du bist. Wenn alle diese Dinge wegfallen, Namen, Äußerlichkeiten, Fähigkeiten, dann, glaube ich, wird deutlich, was wir wirklich sind. Und wir haben ja schon ein paar gute Antworten gehört. Jesus, oder durch Jesus, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Bis jetzt noch nicht, obwohl hier on. Jetzt. Durch Jesus hat sich in unserem Leben etwas Grundlegendes geändert. Indem Jesus in unser Leben gekommen sind, beschreibt die Bibel unsere Identität mit diesen Worten, wir sind in Christus. Der Johannes, der ja schon als Teenager mit Jesus unterwegs war, der beschreibt es hier im ersten Johannesbrief mal so, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist schon brutal, wenn wir uns das vor Augen führen, was sich verändert hat durch Jesus in uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Ebenbilder Gottes. Durch Christus in unserem Leben ist das wiederhergestellt worden, was in Adam oder damals als Adam von der Frucht gegessen hat, was da verloren gegangen ist. Auf einmal wird wiederhergestellt die volle Ebenbildlichkeit mit Jesus. Ich glaube, es gibt kein wichtigeres Thema, als dem nachzugehen, was heißt es eigentlich, ein Kind Gottes zu sein? Was heißt es eigentlich, in Christus zu sein? Wie gesagt, im Glaubensleben. Und ich predige das viel Jugendliche, die brauchen das am Anfang, um sicher zu stehen. Aber so ist meine Erfahrung, gerade auch am Ende des Lebens brauchen wir das wieder ganz wichtig. damit wir nach einem reichen, gesegneten Leben nicht unsere Sicherheit an Dingen festmachen, die gar nicht tragen können in der Todesstunde, sondern nur in Christus können wir Frieden und Sicherheit haben. Deswegen möchten wir uns das miteinander anschauen. Meine Identität bestimmt, wer ich bin. Also, ich bin ein Schwab, ne? Das hört man, wenn ich es will. Aber manchmal, wenn ich es nicht will, dann hört man es auch nicht so. Dann werde ich von meinem Äußeren her eher für einen Türke oder für einen Spanier kalter oder für einen, also was weiß ich was. Auf jeden Fall kein Deutscher. Und ich sage jetzt immer so, du hast so einen leichten Akzent. Ich muss überlegen, woher das kommt. Algerier vielleicht oder Tunesier. Und dann sage ich, oh, ganz schwierig, sage ich. Noch viel schlimmer. Also in Karlsruhe sage ich das, sage ich. Richtiger Ausländer, sage ich dann. Ratet weiter und dann sage ich irgendwann, ich bin Schwab. Ja, okay. Also ich bin Schwab, ich bin Deutscher, ich bin ein Mann. Das sind Sachen, die natürlich meine Identität festmachen. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern ich bin viel mehr. Meine Identität bestimmt, wer ich bin. Dazu müssen wir erstmal darüber nachdenken, was ich nicht bin. Ich bin nicht, und das will ich mal hier ganz dick unterstreichen, ich bin nicht das, was andere Leute von mir denken, dass ich bin. Kennt ihr das? Das ist der Hausfrauenkomplex, ne? Dass man, wenn Gäste kommen, dass man putzen muss, ne? Damit die Leute mich halt für sauber halten. Ich kann ja sonst im größten Saustall leben, aber wenn Besuch kommt, muss halt sauber sein. Damit alle denken, ja, das ist ein sauberer Haushalt, die Frau hat es im Griff. Oder jetzt bei uns in der Stadt, man hat es ja auch die Männer. Also dann sagt man halt, die Familie ist eine saubere Familie. Gell? So werden wir erzogen, von vornherein schon zu blenden, die Menschen, etwas darstellen zu wollen, was wir gar nicht sind. Und wir, die Menschen schauen uns an und sagen, ja, die sind so und so und so. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht, was andere von mir halten. Als Prediger oder Pastor wirst ganz schnell für einen heiligen Kalter. Ne? Die Leute, die denken so, oh, wie der schwätzt, also bei dem muss alles glatt laufen, oder? Da ist alles super. Die Kinder, die gehen bestimmt alle in der Spur und die streitet nie daheim, Pastors Leid streitet nie und so weiter und so weiter. Natürlich alles nicht wahr. Aber viele Menschen halten mich dafür, dass es so bei mir geht. Ich bin nicht das, was andere von mir halten. Aber ich bin auch nicht das, was ich selber über mich denke. Das ist auch so eine Lüge. Und die ist heute sehr in, dass die Menschen sagen, ich bin das, wofür ich mich halte. Und die Leute werden heute darauf erzogen, dass sie sich selber neu erfinden. Also ganz extrem ist das, sage ich mal, in der Gender-Diskussion. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Thema ist hier oder so, aber in der Stadt ist das halt ein großes Thema. Die Kinder sollen von vornherein darauf erzogen werden, dass sie sich aussuchen, was sie sein wollen. Die sollen nicht einfach nur ein Kerl sein oder ein Mädel, sondern da gibt es 100 verschiedene Sachen und die sollen sich halt was aussuchen. Gell? Also wenn, ihr seid ja jetzt, ich vermute mal, jetzt im Internet so, nicht so arg unterwegs, aber also es geht ja auch da nicht, ich habe ja überhaupt keinen Empfang hier, man kann ja da fast nichts machen. Aber eure Junge, wenn die sich anmelden bei Facebook zum Beispiel, das ist so eine Plattform, wie soll man sagen, das ist wie ein Poesiealbum im Digital oder so. Wenn die sich anmelden bei Facebook, dann müssen die am Anfang ihren Namen eingeben, wo sie herkommen und dann dürfen sie ihr Geschlecht wählen. Und da können die zwischen 44 verschiedene Geschlechter wählen. Gell? Ja. Such dir raus, was du sein willst. Wenn ihr jetzt in Australien aufwachsen würdet zum Beispiel, dann könntet ihr auf eurem Passport, also auf eurem Personalausweis, könntet ihr wählen, männlich, weiblich und dann steht da noch eine dritte Kategorie, Others, also andere. Ja, kannst wählen, ich will kein Mann sein, ich will keine Frau sein, ich will halt anders sein als die andere. Und so weiter. Das greift immer mehr um sich. Und das hat damit zu tun, dass Menschen gerne das sein möchten, was sie für ein Bild von sich selber haben. Ich will das sein, was ich sein will. Und das ist die Lüge, der die Menschen heute sehr stark aufsitzen. In der Stadt ein bisschen stärker als auf dem Land und die Jüngere ein bisschen stärker als die Ältere. Aber es erreicht uns alle. Sei nur das, was du sein willst. Die Bibel entwirft ein ganz anderes Bild von uns. Die Bibel sagt, du bist das, was dein Schöpfer von dir sagt, was du bist. Das, was Gott über dich sagt, das bist du. Und wenn ich jetzt diesen entscheidenden, wichtigen Vers von heute sage, dann ist das eine Herausforderung von allem, was ihr vielleicht an Bilder auch über euch selber in euch tragt. Vielleicht hat eure Mama oder euer Vater oder eure Geschwister oder irgendjemand hat Sachen über euch gesagt und das hat eine Kraft entwickelt in eurem Leben. Das sind Dinge, die zerstört werden müssen. So ging es mir zum Beispiel immer. Ich war immer der Faule daheim. Mein Vater hat immer gesagt, ich habe ja viel schaffen müssen daheim in unserer Gärtnerei. Und ich habe halt immer Möglichkeiten gefunden, wie man Sachen leichter machen kann, ne? Effizienter gestalten. Man kann natürlich die Sache von einem Eck ins andere tragen oder man kann sie halt in den Schubkarren laden und dann einmal fahren oder so. Und wenn ich so Sachen gemacht habe, hat mein Vater gesagt immer, ja, Faulheit macht erfinderisch. Er sagte immer, wenn ich Sachen erfunden habe. Ne? Und das war so ein Pepper bei mir. Ne? Du bist faul. Ne? Aber es hat nicht gestimmt. Aber das hat ganz stark meine Identität geprägt, ne? Was andere über mich sagen. Und jetzt kommt Jesus, dein Schöpfer, und sagt über dir, oder Gott sagt über dich, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. In Christus Jesus, das ist der Ausdruck deiner Identität. Das ist das, was du bist. Du bist nicht, was Menschen über dich sagen. Du bist nicht, was du selber denkst, dass du seist. Und schon gar nicht kannst du dir raussuchen, was du sein willst. Sondern du bist das, was Gott selber über dich sagt. Und er sagt, du bist in Christus. Und das muss man natürlich jetzt ein bisschen erklären, weil das ja so zunächst mal gar nicht verstanden werden kann. Das ist ja einfach nur ein Titel sozusagen, den wir tragen. Was heißt es eigentlich, dass ich in Christus bin? Die Bibel beschreibt unser Wesen mit zwei verschiedenen Ausdrücken. Zum einen können Menschen in Adam sein und zum anderen können Menschen in Christus sein. Das sind die zwei Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. In Adam, kann man einfach sagen, sind alle Menschen, die nicht zu Gott gehören, die keine wiedergeborenen Kinder Gottes sind. Menschen, die nicht in der Ewigkeit beim Herrn sein werden. Und in Christus sind alle die, deren Leben Gott gehört, in deren Herzen Jesus lebt und die wiedergeboren sind zu einer neuen Hoffnung. In Christus, in Adam, die zwei Möglichkeiten gibt's. So sagt der Paulus hier 1. Korinther 15, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Es ist ein Gesetz, dass wir alle sterben müssen, außer die letzte Generation vor der Wiederkunft des Herrn, möge es unsere sein. Ansonsten müssen alle sterben. Irgendwann. Und das hat mit Adam zu tun, weil Adam und Eva damals ihren Äpfel oder ihr Bananenhänd essen müssen. Deswegen werden wir alle sterben. Und genauso ist es eine Wahrheit, dass durch das, was Christus gemacht hat, in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir haben alle, wenn wir auf die Welt kommen, teilen wir das Wesen Adams. Und wenn wir neu gezeugt werden durch Christus, ich benutze mal diese Begrifflichkeiten von der Bibel, ich kann ja hier ein bisschen frommer schwätzen als dann abends, da muss ich es ein bisschen leichter machen. Aber wenn wir neu gezeugt werden durch Christus, dann teilen wir das Wesen Gottes. Und das ist jetzt nicht nur ein Bild. Viele denken immer an der Stelle, im schwätzischen Bild, ja klar, wir sind halt Menschen, dann sterben wir, ja klar, jetzt sind wir halt Christen, dann kommen wir in den Himmel. Aber das ist viel mehr. Es spricht nämlich unser Wesen an. Ich möchte es an einem Beispiel klar machen. Vielleicht, ihr seid ja alle bibelfeste Leute, ihr kennt vermutlich die Geschichte, wo Abrahams Neffe Lot verschleppt wird. Kennt ihr die? Wenn nicht, dann müsst ihr ein bisschen Altes Testament lesen. Also, dann diese Geschichte. Lot wird verschleppt und Abraham rennt dem Lot nach mit seinen 318 hausgeborenen Knechte, rennt er ihm nach und versucht ihn zu befreien. Und er schafft es auch, gegen die feindlichen Könige einen Sieg zu erringen. Und er hat da also seine Kumpels dabei, der Mamre und so, mit denen er halt unterwegs ist, die helfen ihm. Und am Schluss sagt dann der König von Sodom, denke ich, ist es der sagt, du, ich gebe dir jetzt einen Haufen Geschenkle und so, weil du uns befreit hast. Der war nämlich auch mit verschleppt worden. Und dann sagt der Abraham ja diesen Satz, den kennt er wahrscheinlich, ja, ich will von dir nichts, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Gell? Und dann geht Abraham Richtung Heimat, nach Hause und dann begegnet, ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist, dann begegnet er jemand, nämlich dem König von Salem. Aber das ist das euch aufgefallen mal, die Geschichte. Er begegnet dem König von Salem, das ist ja das spätere Jerusalem. Und dann heißt es, dieser König von Salem war ein Priester des Höchsten. Das heißt, er hat an Gott geglaubt, obwohl er gar kein Israelit war. Er war sogar ein Priester Gottes, obwohl er gar kein Israelit war. Ist interessant, im Alten Testament kommt nämlich relativ selten vor. Und der König von Salem, auch interessant, kommt aus Jerusalem raus, also aus Salem raus und reicht Abraham Brot und Wein. Ja, ein ganz deutliches Ziel aufs Abendmahl, Terminologie im Alten Testament vorgedeutet. Und jetzt diese Geschichte, und Abraham gibt dann diesem König von Salem, interessant, 10% von allem, was er hat, er reicht ihm den Zehnten, ne? Übrigens, noch bevor es im Gesetz festgeschrieben wurde, dass der Zehnte abgegeben werden soll, hat er das schon automatisch gewusst, dass dem Priester der Zehnte zusteht. Und hat ihm den Zehnten von allen gegeben. Also das ist die Geschichte im Alten Testament. Diese Geschichte wird in Hebräer Kapitel 7 vom Hebräerbriefschreiber aufgegriffen. Und er interpretiert, also da geht es um Melchisedek und dass er der erste Typus, also Vorbild auf Christus hin ist und so. Aber da kommt was ganz Interessantes zwischendrin, nämlich über unser Wesen. Da diskutiert er in Kapitel 7 vom Hebräerbrief darüber, ob das nicht unfair ist, dass in Israel alle Stämme der Zehnte abgeben müssen an den 12. Stamm. Also 11 Stämme müssen der Zehnte geben, der 12. Stamm kriegt ihn, die Leviten, aus denen kommen ja die Priester. Die kriegen es und die anderen müssen es geben. Ist das nicht unfair? Das ist die Diskussion in Hebräer Kapitel 7. Und dann greift der Hebräerbriefschreiber diese Begebenheit aus dem Alten Testament aus und sagt, ja Leute, wenn ihr genau hinguckt in eurer Bibel, dann haben die Leviten schon der Zehnte gegeben. Nämlich, Levi gab den Zehnten, als er noch in den Lenden seines Vaters war. Als nämlich Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Das ist mal interessant, was die Bibel für Sicht von uns hat. Levi war schon da, obwohl er noch gar nicht da war. Levi hat schon den Zehnten gegeben, obwohl er noch nicht mal geboren war, weil Abraham war ja der Vater von Isaak, der von Jakob und dann kam ja erst Levi, 3 Generationen später. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, Levi hat den Zehnten gegeben, obwohl er noch nicht mal existiert hat. Denn er war in seinem Vater Abraham. Und jetzt verstehen wir, was passiert ist beim Sündenfall. Und das meint nämlich in Adam. Ich habe es mal mit einem Schaubild aufgezeigt. In Adam, als Adam gesündigt hat und von der Frucht gegessen hat und von Gott abgefallen ist, hängt ihr alle davon abbissen. Denn ihr wart da. Ihr wart in Adam. Als Kain sein Bruder Abel erschlagen hat, alle Nachkommen von Kain haben diesen Mord mitbegangen, denn sie waren existent in Kain. Alles, was an Bösem in uns drin ist, vererben wir automatisch an unsere Kinder weiter, denn sie sind in uns. Das ist das Bild, das die Bibel von uns entwickelt. Bitte nicht zu medizinisch verstehen, ne? Nicht, dass er das jetzt, natürlich kann man das jetzt nicht von der Genetik her oder so aufschlüsseln. Aber das ist das Bild, was die Bibel hat. Und deswegen spricht sie von der Erbsünde oder Ursünde. Sie sagt, keiner, Römer 3, keiner kann sagen, er habe nicht gesündigt, sondern sie sind in Adam alle der Herrlichkeit verloren gegangen. Als Adam die Gottesebenbildlichkeit aufs Spiel gesetzt hat durch seine Sünde, wart ihr alle schon da. Und deswegen müsst ihr alle in Adam sterben. Das ist die Erbsünde. Es gibt daneben noch eine zugerechnete Sünde übrigens, die der Römerbrief auch aufgreift. Sie sagt, die Sünde Adams wird uns zugerechnet. Also auf 2 Wege kommt die Sünde sogar in unser Leben hinein. Aber das wäre vielleicht ein Nebenschauplatz. So, in Adam werdet ihr alle sterben, weil ihr da wart, als Adam gesündigt hat. Und jetzt das Wunderbare, und da wollen wir ja eigentlich drüber schwätzen. In Christus werdet ihr alle lebendig gemacht, weil in dem Moment, als Christus am Kreuz hing, warst du in ihm, als er starb. Als Christus ins Grab gelegt wurde, warst du in Christus existent. Du warst schon da, als er begraben wurde. Als Christus auferweckt wurde, warst du schon da, in Christus. Und als Christus in den Himmel gestiegen ist, warst du schon da, in ihm. Das kommt uns komisch vor, weil wir so denken. Aber die Bibel denkt so. Schaut euch mal in Römer 6 zum Beispiel an. Ihr kennt es vielleicht, die Tauftheologie, die Paulus entwickelt. Er sagt, warum taufet mir eigentlich? Ursprünglich hat man ja getauft, unter Taucher hochkommen, ne? Unterm Wasser. Warum? Weil genau das widerspiegelt, was passiert ist in Christus. Du stirbst, du bist begraben und du tauchst wieder auf aus dem Tod. Denn das ist damals passiert, als du in Christus warst. Als Christus gestorben ist, bist du gestorben. Als Christus begraben wurde, bist du begraben worden. Und als Christus auferstanden worden ist, auferweckt wurde, bist du auferweckt worden. Und deswegen kann die Bibel von uns sagen, wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Zur Fülle gebracht. Alles, was in Christus ist, gehört auch uns. Mal sehen, mit da noch. Ja. Dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selber versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete, in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also, eigentlich bist du in Adam da. Du stirbst und du müsstest in die Hölle schmoren für das, was du getan hast durch deine ganze Generation von Vorvätern. Aber Jesus durchbricht diesen Fluch und macht einen Tausch mit dir. Sagt, jetzt werde ich zum Fluch für dich an deiner Stelle und du wirst Gottes Gerechtigkeit in ihm. Und das macht so einen großen Unterschied. Wisst ihr, was ihr ein Bild von euch habt, ob ihr sagt, oh, ich bin halt ein Sünder. Oder ob du sagst von dir, ich bin Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du bist in Jesus drin. Wie eine Känguru-Mutter ihr kleines Baby im Beutel, habt ihr das schon mal gesehen irgendwo? Ein Känguru wird geboren im Beutel wird nach der Geburt direkt schlupft in den Beutel von der Mutter und ist ständig da, in ihm. Da, wo die Mutter rumhüpft, hüpft auch das Kind rum. Das ist ja bei uns auch so, wenn meine Frau schwanger ist, das Kind hat ja da keine Entscheidung, wo es hingeht und was es macht. Wenn meine Frau aufs Klo geht, muss das Kind halt mit. Und wenn es einen Kaffee trinkt, muss das Kind halt mittrinken, oder? Das ist das Bild, was die Bibel von uns entwickelt. Wenn wir in Christus sind, sind wir dort, wo Christus ist. Und deswegen, wenn er im Himmel ist, dann sind wir dort. Niemand kann uns sagen, wer wir sind, sondern die Bibel entwickelt das Bild, wer wir sind. So, das hat ganz praktische Auswirkungen natürlich. Morgen kommen wir noch mehr dazu, zu diesem Thema. Wenn du lügst, dann sage mir gerne zu unseren Kindern, du bist ein Lugebädel. Ne? Oder wie sage ich dir hier? Sage ich dir das auch? Also bei uns haben wir das gesagt, Lugebädel. Also Lügner, der das auf Deutsch heißt. Du bist ein Lügner. Aber diese Aussage ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Wenn du lügst, bist du kein Lügner. Denn Lügner ist eine Aussage über deine Identität. Du bist es nicht. Du hast zwar gelogen, aber du bist kein Lügner. Und das ist ein ganz feiner Unterschied. Was für ein Bild tragen wir in uns rum? Bin ich ein Böser? Bin ich verdammenswürdig? Bin ich ablehnungswürdig? Kann man einfach halt gern haben. Was bin ich für einer? Sehe ich mich als Sünder oder als Heiliger? Das ist das Thema, was die Bibel beschreibt über uns. Als erstes, wer bin ich in Christus? Ich bin nicht Abgelehnter, sondern Geliebter und Beschenkter. Also, wenn ihr mal guckt in der Bibel, wie wir genannt werden, wenn Paulus die Leute anschreibt, und das waren ja wirklich also keine einfachen Leute, gerade Frischbekehrte zum Teil, das waren Hurebeck, das man in manchem Dorf sagen, die da zum Glauben gekommen sind. Gell? Und er spricht sie immer wieder so an, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, zieht an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Er spricht die ganze Zeit von ihnen, in was für Terminologie. Wir kennen von Gott geliebte Geschwister eure Auserwählung. Weißt? Wie du und ihr darüber schwätzen, was ihr machen sollt. Sag ich, du bist halt ein Beißer, jetzt strengst du dir mal ein bisschen lieber zu sein. Das macht die Bibel nie. Die Bibel spricht immer von unserer Identität und sagt dann, leb doch so, wie du bist. Du bist geliebt, du bist heilig, du bist gerecht, du bist auserwählt, du bist wunderbar. Leb doch auch so. Die sagt, nee, du bist schon ein Beißersäckel, jetzt strengst du mal ein bisschen an. So sind wir. Wir sagen das Böse und sagen, mach's mal ein bisschen besser das nächste Mal. Und die Bibel sagt, denk drüber nach, wer du bist und leb so, wie du bist. In Christus zur Fülle gebracht. Es gibt nichts, was Gott uns nicht gegeben hat. Wir können jederzeit, und das ist für mich ein schönes Bild, zu ihm reinschlupfen, bei ihm uns bergen. Unsere Tochter, die kleinste, unsere jüngste Tochter, die Mini, die heißt Mini, die ist auch Mini. Ne? Ihr wisst, das ist ein biblischer Name, gell? Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt heute Abend mal in der Bibel lesen, wo der Name vorkommt. Gell? Mini ist ein biblischer Name, nur dass ihr denkt, das ist was Amerikanisches oder so. Also, die Mini, wenn die nachts aufwacht, dann will die zu uns neischlupfen, ins Gräbele, ist doch klar. Da fühlt sie sich geborgen, da geht es ihr gut. Da ist sie bei ihren Eltern. Das ist ein bisschen schwierig, weil die schlaft einen Stock weiter unten. Ne? Die muss über den kalten Flur, der wird entkreuzt. Wir sind ja Schwaben, wenn man in Baden wohnt. Ne? Und da gibt es dann so Türschließautomatische, also so Türschließer. Ne? Und die kriegt sie halt noch nicht auf. Und dann steht sie an der Tür und druckt. Will von draußen, steht im kalten Flur und will nein zu uns. Ne? Wenn ich jetzt schnell genug aufwache oder meine Frau. Weil am liebsten, wenn es ihr schlecht geht, schlupft sie zu uns rein. Und das ist das Schöne. Ihr seid Geliebte Gottes. Du kannst jederzeit zu Gott neischlupfen. Du kannst dich einfach bei ihm bergen. Wenn Leute kommen und was Schlechtes über dich sagen, sagen, du bist doch so, du bist doch so, du bist doch so. Oder wenn das in dir hochtickt, was dein Vater oder deine Mutter oder irgendjemand über dich gesagt hat, du kannst jederzeit zu Jesus neischlupfen und sagen, das ist eine Lüge. So bin ich nicht. Ich bin Geliebter. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin beschenkt und angenommen. Ich bin nicht abgelehnt. Jederzeit kannst du zu Jesus reinschlupfen. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnisse oder noch besser im Epheserbrief. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Immer wieder diese Formulierung in Christus. Über 60 Mal, fast 70 Mal benutzt Paulus diesen Ausdruck, was wir in Christus sind oder in Christus haben im Neuen Testament. Du hast alles, was du brauchst. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, fahren zwei Leute mit dem Auto durch einen Ort. Und dann sagt der eine fährt also einen Sportwagen so und gibt ein bisschen A mit seinem Auto und der andere hockt daneben dran und sagt so, hey du, guck mal, das ist der Henne, das gehört meinem Vater, das Haus. Fahrt so weiter, sagt, guck mal, das ist der Henne, das Haus gehört auch meinem Vater. Und da Henne, das ganze Areal, das gehört auch alles meinem Vater. Ne? Und da drüben, das gehört auch. Und so fahren sie durch den Ort und er sagt immer, das gehört meinem Vater, das Zelt gehört meinem Vater und das gehört meinem Vater. Und der Kerl am Lenkrad, im Sportwagen wird immer kleiner und denkt, was ist das für ein Reicher? So. Und dann erklärt er ihm, sagt er, hey, das gehört alles Gott und ich bin ein Kind Gottes. Ist alles meins. Das wissen die Leute bloß nicht. Alles meins. Es gehört alles mir. Das ist die geistliche Haltung und die geistliche Sicht gehört alles euch. Ihr Leben, hey, ihr müsstet nicht mit anderen streiten ums Erbe oder so. Es gehört alles euch. Das wissen die bloß nicht. Ihr müsstet auch nicht alles hier kriegen. Es gehört sowieso alles euch. Das ist die geistliche Sicht auf die Kämpfe im ganz normalen Leben. Oh, wie viel Streitigkeiten hätte man in der Familie, wenn man das verstanden hätte. Ist alles unseres. Weil wir über und über beschenkt sind von Christus. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus beschenkt. Der Herr Jesus ist durch die ganze Ladeklopfe im Himmel und hat einfach, wie wenn ihr ein Edeka oder was ist bei euch, ein Netto oder was habt ihr hier? Gar nichts. Und dann wird es schwierig. Ein Bäcker. Da gibt es keine Einkaufswege. Also ihr müsst irgendwo nahe zum Einkaufen. Was ist das Nächste? Und was hat es da für ein Laden? Ein Edeka. Also das habe ich mir doch gedacht. Also, der Edeka. Und ihr dürft mit eurem Einkaufswagen rein. Und ihr kennt das ja, gell? Und dann nimmt man da etwas, also ihr seid Schwabe, ihr nehmt also alles unten raus, weil da ist billiger als oben drin. So ist der Herr Jesus nicht durch den Himmel gelaufen. Der hat den Einkaufswagen vor sich hergeschoben und hat einmal so gemacht im Regal. Und alles nein, und alles nein, und alles nein. Als Jesus fertig war mit raussuchen, was er über dich ausschütten will, hat es nichts mehr gegeben. Alles leer. Das ist das, was der Paulus sagt. Er sagt, in Christus jede geistliche Segnung, die es überhaupt gibt, es gibt nicht nochmal was. Wisst ihr, es gibt liebe charismatische Geschwister, die rennen immer noch auf dem Weg nach nochmal Segnung und nochmal Salbung und nochmal etwas, was ich noch nicht habe. wenn wir verstanden haben, dass wir in Christus alles haben, müssen wir nicht mehr darauf warten, dass wir es noch kriegen. Es ist alles unser in Christus. Was fehlt uns noch? Nichts. Gar nichts. Wir sind Geliebte und Beschenkte in Christus. Ein zweites, was mir hier wichtig ist, und jetzt steinige mich nicht gleich, ich bin kein Sünder mehr, sondern ein Heiliger. Und das ist natürlich schwierig, weil Martin Luther, unser Reformator, hat ja den schlauen Spruch gesagt, simul justus et peccator, ich weiß nicht, ob jemand Latein hier kann, simul justus et peccator heißt, wir sind Heilige und Sünder gleichzeitig. Das ist so ein wichtiger Spruch gewesen in der Reformation. Heilige und Sünder gleichzeitig. Und das hat sich bei vielen von uns eingebrannt. Ah ja, ich bin halt ein Sünder, oder? Mich armer Sünder oder armes Sünderlein. Und ein Haufen Lieder, auch Kirchenlieder, sind voll mit diesem Gedanken, wir sind Sünder, wir sind nur arme Sünder und so. Und Gott muss sie rum. Sogar unserem lieber Paul Gerhardt ist das manchmal unterkommen in seine Lieder, dass er so über uns schreibt. Ich hoffe, die haben es richtig gemeint, weil das an und für sich kein biblischer Gedanke ist. Wir sind keine Sünder. Nehmt mal euer Bibel in der Zeit hin raus und lese mal im Neuen Testament nach Pfingsten. Wir werden nie wieder an keiner einzigen Stelle Sünder genannt. Nie. Wir sündigen noch, aber wir sind's nicht mehr. Die Sicht von dir selber bestimmt, was du tust. Wenn du denkst, ich bin ein Sünder, was macht ein Sünder? Der sündigt. Wenn du denkst, du bist ein Heiliger, was macht ein Heiliger? Er lebt heilig. Es ist so wichtig zu verstehen, was wir sind in Christus. Wir alle sind Heilige. Und da tut es mir auch im Herzen weh, wenn manchmal das in der Übersetzung jetzt sauber rauskommt. Zum Beispiel mein Konfirmationsspruch, Römer 3, 23, den kennt ihr ja alle auswendig, oder? Sie sind allesamt, ja, Pfeifendeckel, das steht da auch da. So hat es Luther übersetzt, aber das steht da eben. Zum Glück habe ich Griechisch gelernt. Da steht eigentlich, sie sind alle Sündigende. Das ist ein Adjektiv, was da benutzt wird. Wir sündigen noch, aber wir sind es nicht mehr. Das ist kein Hauptwort, was hier benutzt wird. Uns wird nicht zugeschrieben, du bist ein Sünder, Pepper auf den Kopf. Sondern da steht, ihr sündigt noch. Sie sind allesamt Sündigende. Das heißt, sie sündigen noch. Und es ist ein Schmerz, dass das noch vorkommt bei uns. Aber wir sind's nicht mehr. Wir sind's nicht mehr. Da solltet ihr mal einen dicken roten Strich machen über das in eurer Bibel. Und nehmt vielleicht eine andere raus. Andere Übersetzungen übersetzen das ein bisschen sauberer an der Stelle. Wir werden nie wieder im Neuen Testament Sünder genannt. Nachdem Christus in unser Leben getreten ist. Sondern nur noch im Rückblick. Ne? Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, heißt doch nichts anderes, wir sind's nicht mehr. Als wir noch Sünder waren, das war mal. Du warst mal Sünder, aber du bist nicht mehr. Das ist das, was die Bibel über uns sagt. Römer 5, 19. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Was bist du? Ein Gerechter, eine Gerechte. Du bist kein Sünder, du bist keine Sünderin mehr in den Augen Gottes. Und das wird so viel in uns verändern, wenn wir das verstanden würden. Wenn wir uns mit dem Blick Gottes sehen würden, wer wir sind in Christus. Anstatt mit den Sachen, wie Leute über uns schwätzen oder wie wir für ein Bild in uns selber entwickelt haben über uns. In Adam sind alle Sünder, ganz klar, das ist ihre Identität, aber in Christus sind alle Gerechte und Heilige. Wenn du von dir redest, ab heute kannst du nie wieder guten Gewissens von dir reden, ich bin ja nur ein armer Sünder. Das ist gelogen, das steht nirgends in der Bibel. Du bist gerecht und heilig in Christus. Klar, kommt Sünde vor in unserem Leben. Das ist ja die, sage ich mal, das ist der Fehler der Pfingstbewegung gewesen um die Jahrhundertwende, letztes Jahrhundert, dass sie gedacht haben, man könnte Sünde ausmerzen. Ne? Passiert nicht. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns, 1. Johannes 1. Klar ist Sünde noch da in unserem Leben und es tut weh, dass es da ist. Aber wir sind es nicht mehr von der Identität. Ne? Die Heiligungsbewegung, also vor über 100 Jahren, die hat versucht, eine Theologie zu entwickeln, die Sünde vollkommen aus dem Leben verschwinden lässt. Ne? Da gibt es eine Geschichte von einem Freiburger Fabrikant, frommer Mann, der eine Fabrik hat, wie Albi da, und der hat immer morgens seine ganze Belegschaft um sich versammelt und hat ihnen eine Andacht gehalten, bevor es losging. Und dann hat er eines Morgens, also der war gerade so in diesem Sog der Heiligungsbewegung, hat gedacht, man schafft es, sündlos zu leben, nie wieder zu sündigen. Und hat in seiner Andacht morgens gesagt, ihr lieben Angestellten, ich habe meinen alten Adam schon 6 Wochen nicht mehr gesehen. Also 6 Wochen nicht mehr gesündigt. Dann hat sich einer von seinen Gesellen gemeldet und hat gesagt, ja, aber mir umso besser. Mir umso besser. Das wäre auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Na? So zu tun, wie wenn wir mit Sünde nichts mehr zu tun hättet. Klar haben wir mit Sünde zu tun. Jeden Tag. Aber wenn ich in den Spiegel reingucke, sehe ich keinen Sünder, sondern einen Heiligen. Ich sehe nicht Adam, sondern ich sehe Christus, wenn ich in den Spiegel gucke. Und der Kampf in unserem Leben ist nicht, dass die Sünde besiegt wird, sondern der Kampf in unserem Leben ist gegen unsere Erfahrung, dass wir uns für das halten, was wir auch sind. Heilige und Gerechte. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Die Sünde, die uns umstricken will, das ist immer dieses Bild, ja, ich bin ein Versager. Was macht Versager? Die versagert natürlich. Ich bin ein Sünder. Was macht Sünder? Die sündiget. Ich bin ein, und jetzt könnt ihr da eure persönlichen Kämpfe machen, eure Schwierigkeiten an der Stelle, wo ihr immer wieder fallt. Im Herzen oder in der Tat. Da kommt die Sünde, schleicht sich an und sagt, ah, du bist doch so einer, du bist doch so einer, du bist doch so eine. Und da ist unser Kampf, uns davon nicht fesseln zu lassen, sondern uns frei machen davon, dass Gott in seinem Wort Recht behält, wer ich bin, und nicht meine Erfahrung Recht behält und mir nicht sagen darf, wer ich bin. Und noch ein drittes, ich bin kein Versager, sondern ein Sieger. Da sind wir schon im Thema. Ihr kennt das vielleicht in eurem Leben, ne? Sünde, die da ist, die schleppt ihr vielleicht seit Jahrzehnten schon mit euch rum. Wir haben das bei uns im Jugendhaus mal gehabt, so, da hat's dermaßen gestunken. Und wir haben dem Geruch nicht richtig auf die Spur gekommen. Wo mal so gestunken, über Wochen hinweg. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass mir eine Katze eingesperrt hat. Und die hatte halt auch so bestimmte Bedürfnisse. Und es war unser Jugendhaus ist so eine alte Bruchbude, wo wir unsere Jugendarbeit drin machen. Da können die nichts hermachen. Und das sind halt so über 3 Stockwerke und das sind so 15 Zimmer oder sowas. Ne? Und da hast du die Katze halt nicht gefunden. Aber du hast sie gerochen. Du hast gewusst, die ist da. Die stinkt. Und dann haben wir irgendwann haben wir sie gefangen, die Katze, und dann haben wir sie rausgeschmissen zur Tür. Und dann haben wir nach der Jugendstunde abgeschlossen, sind gegangen und nächste Woche war sie wieder drin. Die ist zur Tür rausgeschmissen, ist zum Fenster wieder reingekommen. Gell? So geht es uns manchmal mit der Sünde. Überall stinkt es nach Sünde, weil wenn du sie zur Tür rausschmeißt, kommt sie zum Fenster wieder rein. Das ist die Realität, unsere erlebte Realität in unserem Leben. Dass uns der Dreck am Fuß klebt, wie so eine Katze, wir sie nicht loskriegen. Aber die Herausforderung ist, uns davon nicht gefangen nehmen zu lassen, von diesem Erlebnis, sondern die Wahrheit Gottes dagegen zu setzen. 1. Johannes 5. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Du bist in Christus neugeboren. Du bist ein Kind Gottes. Du bist kein Kind des Bösen mehr. Du bist in Christus, nicht mehr in Adam. Und auch wenn es alles stinkt nach Sünde, deswegen bist du trotzdem kein Sünder. Auch wenn du fällst, ist der Glaube, der in dir lebt, der Sieg über die Welt. Denn es ist der Glaube Jesus, Glaube Jesu. 1. Korinther 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Der Paulus war doch nicht blöd. Dem ist das doch auch passiert. Im Römer 7 hat er ein ganzes Kapitel dem Thema gewidmet, dass es ihm auch immer wieder passiert. Nachfalle, Aufstände. So wie euch und mir auch. Und trotzdem sagt er solche Sachen, die so klingen wie alles total einfach. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. der Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Wahrheit Gottes, die er seinem eigenen Erleben entgegensetzt. Wenn du das erlebst in deinem Leben, dass es immer und immer und immer wieder passiert, dir bestimmte Dinge, dann setz die Wahrheit Gottes dagegen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht euer Kampfgeist wird euch frei machen, sondern die Wahrheit wird euch frei machen. Du brauchst die Sünde nicht besiegen, sondern Christus hat sie längst besiegt. Die größte Herausforderung in unserem Glaubensleben ist, dass wir uns von unseren Augen und unseren Ohren und unserem Tastsinn blenden lassen. Und wir trauen dem mehr, was wir erleben, als dem, was wir lesen. Wir trauen unserer Erfahrung mehr als dem Wort Gottes. Und das Ziel oder die Folge davon ist bei ganz vielen Christen ein Krampf und ein ewiges Schlechtfühlen, ein ewig sich selber verzehren und verurteilen innerlich und keine Freude und keine Freiheit in Jesus. So wie es Jesus eigentlich will. Er sagt, trau nicht deiner Erfahrung, trau meinem Wort. Deine Erfahrung sagt, du bist ein Sünder. Mein Wort sagt, du bist ein Heiliger, eine Heilige, eine Geliebte. Trau meinem Wort und nicht deiner Erfahrung. Wisst ihr, der Teufel, der hat nicht viele Waffen. Ihr seid ja alle Bibelkenner, ihr wisst es. Wenn der Teufel irgendwas in unserem Leben machen will, dann muss er immer erst um Erlaubnis fragen. Na, ihr kennt die Hiobsgeschichte am Anfang, wo der Teufel zu Gott kommt und sagt, ja, und dies und jenes, und dann macht er mit Gott einen Handel, dass er überhaupt ins Leben von Hiob eingreifen darf. Der Teufel kann nichts machen in deinem Leben, was nicht durch Gott legitimiert wurde. Die stärkste Waffe vom Teufel ist nicht, dass dies oder jenes in dein Leben einschmeißt, sondern die stärkste Waffe vom Teufel ist die Lüge. Jesus nennt ihn mal den Vater der Lüge. Weil das ist das, was der Teufel kann. Er kann dir nicht deine Rettung in Christus rauben. Wenn du gerettet bist, bist du gerettet in Zeit und Ewigkeit. Denn dein Glaube ruht in Christus und nicht in dir. Aber er kann dir die Freude darüber nehmen. Er kann dir die Gewissheit darüber nehmen, die Sicherheit, sodass du durchs Leben laufst, wie wenn du nicht gerettet wärst, obwohl du es bist. Dass du durchs Leben laufst, wie wenn Christus gar nichts neu gemacht hätte in dir, obwohl es passiert ist. Und deswegen, ihr Lieben, das ist mir heute mal am Anfang wichtig, vertraut nicht eurer Erfahrung, euren Augen, euren Ohren, sondern vertraut dem Wort Gottes und widersteht den Lügen des Teufels. Widersteht den Lügen des Teufels. Und wenn wir die Wahrheit Gottes in unser Leben lassen, dann wird es ganz starke Auswirkungen auf die Praxis haben. Wir kommen morgen da noch stärker drauf. Ich finde ein Satz, der mich angesprochen hat, vom englischen Philosophen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, C.S. Lewis, ein paar Leute kennen ihn, hat Narnia-Chroniken geschrieben oder so. Da habe ich mit mir gekämpft, wie kann ich jemanden lieben, den ich nicht lieben kann? Ne? Es gibt ja Leute, die, wenn die am Deck laufen, den Kids gerade in den Eindrucken, so, einfach direkt, so, das ist einfach so. Ne? Da kennt manchmal die nichts dafür oder du nichts dafür, es ist einfach so. Und dann habe ich mit mir gerungen, wie kann ich jemanden lieben, der eigentlich nicht liebenswert ist? Vor allem vielleicht Menschen, die mir permanent Böses tun. Permanent Böses zu mir. Ich habe eine große Schwester gehabt, die hat mich 2 Jahre drangsaliert wie so ein Drache. Wie kann ich so jemanden lieben? Und C.S. Lewis als hochgebildeter Philosoph, er ist ja erst mit Mitte 30 zum Glauben gekommen, als Agnostiker, also jemand, der geglaubt hat und super klug war. Und er hat so einen einfachen Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn du jemanden hast, den du nicht lieben kannst, dann lieb ihn einfach und du merkst, du kannst es. Vom Philosophen, so ein Satz. Wenn du denkst, du kannst jemanden nicht lieben, dann lieb ihn einfach und du merkst, du kannst es. Das ist der Blick des Glaubens. Deine Erfahrung sagt, das kannst du nicht. Und der Glaube sagt, ja klar, aber der Christus in dir kann gar nicht anders, als den zu lieben. Jesus, der in dir lebt, der kann gar nicht anders, als jeden zu lieben, denn er hat sein Leben für jeden gelassen. Und der liederlichste Segelwurf der Straße rumlauft, den liebt er genauso wie dich. Genauso, kein bisschen anders. Das ist der Blick des Glaubens. Und die Herausforderung in unserem Leben ist, diesen Blick des Glaubens einzunehmen. Wer bin ich in Christus? Was habe ich in Christus? Und was kann ich in Christus? und nicht unseren Blick auf das, was andere Leute zu uns sagen, was wir gehört haben als Kinder oder was wir von irgendwoher gehört haben. Früher warst du vielleicht verloren, aber jetzt bist du gerettet. Früher warst du unwürdig, aber jetzt bist du würdig gemacht in Christus. Früher warst du der stinkendste Lump und jetzt bist du ein Wohlgeruch vor Gott. Das sind alles Sachen, die in der Bibel als Zitat stehen. Deswegen, ab jetzt, ich wünsche mir, falls es noch nicht so ist bei dir, sieh dich nicht mehr als Sünder, sondern als Heiliger. Nicht mehr als Ungerechten, sondern als Gerechtgemachten. Nicht mehr als getrennt von Gott, sondern als Teilhaber der göttlichen Natur. Nicht nur ein Geschöpf Gottes, sondern ein Kind Gottes. Und diese Wahrheit, wenn wir die erforschen, Stück für Stück, da nahe wachsen, dann werden wir die Lüge des Teufels Stück für Stück in die Schranken weisen. Und sie wird ihre Kraft in unserem Leben nicht entwickeln können, sondern Christus und seine Wahrheit wird seine Kraft in uns entwickeln. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, unser Herr Jesus Christus, du siehst, wie es uns oft geht in unserem Leben. Wir kämpfen einfach mit dem, was uns jeden Tag vor die Füße kommt. Und es ist so schwierig manchmal, weil wir das Gefühl haben, wir fallen immer nur nah und standet auf und fallet nah und standet auf und machet weiter. Herr, es ist so gut, was du in deinem Wort sagst über uns. Und wir möchten dem vertrauen, Herr. Und du siehst, wo jedes Einzelne, was jetzt hier sitzt, wo es steht innerlich, ob es die Wahrheit fassen darf oder ob die Lüge zu große Kraft hat im Leben. O Heiland, führ uns in die Freiheit rein, führ uns in die Freiheit in dir, dass wir das über uns denken, was du über uns denkst. Dass wir nicht denken, was wir von unserem Vater oder unserer Mutter gehört haben oder von irgendjemand, sondern was du über uns sagst, das ist die Wahrheit. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Anbetung und Lob sei dir, Herr, für Freiheit in dir. Amen.